Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Wunderwerke Skyped in diesem Jahr. Ich heiße Martin Scott. Ich werde am Ende dieser Sendung um deine Spende für unseren Podcast bitten und habe in diesem Jahr bis zum heutigen Tag bereits 25 verschiedene Gespräche mit sehr unterschiedlichen, interessanten Talkgästen geführt. Und die allermeisten dieser Gespräche habe ich via Skype nach Berlin und nach Salzburg, nach Hamburg, Marburg, Essen, Schüttdorf, Emstetten, Alpen, Soest, Aachen, Rösrath, Kassel, Hannover, Krefeld und Wuppertal geführt. Daher auch der Name fürs Format. Heute bringen wir den letzten Talk des Jahres heraus, ehe wir in unsere Weihnachtspause gehen, um dann im nächsten Jahr weiterzusenden. Und es ist bereits der 26. dieses Jahres. Corona macht's möglich. Heute geht mein Anruf nach Eschborn, dahin, wo einer der beiden Köpfe von Hossa Talk sein Zuhause hat. Jakob Friedrichs, dessen Freunde ihn Jay rufen und dessen Eltern ihm noch weitere Namen mit auf den Weg gaben, wie dieser Podcast ihm entlocken können wird, so viel sei schon mal verraten. Ich kann dir versichern, in den nächsten 55 Minuten wird dir Biografisches vom Feinsten geliefert werden, das sich Minute zu einem umfangreichen Biopic und einem immer klarer werdenden theologischen Ansatz eines mitunter auch, aber nicht nur, zweifelnden Christen aufbaut, der das, was der Podcast Hossa Talk seit 6 Jahren nun schon als seinen Formatansatz gewählt hat, immer nachvollziehbarer und verständlicher machen kann. Heute zu Gast bei Wunderwerke Skype, Jakob Friedrichs.
Ja, hallo, hier ist Jay Friedrichs.
Guten Tag, Martin Scott aus Essen von Wunderwerke.
Ja, hi.
Jakob Friedrichs mit Vollnamen. Habe ich noch 2 Namen vergessen oder so?
Du hast tatsächlich noch 2 Namen vergessen, die verrate ich aber nicht.
In deinem Alter hat man üblicherweise 3 Vornamen, deswegen vermute
ich. Ist auch so.
Wer ist denn da verarbeitet? Oma, Tante, Opa?
Bei mir war das so, dass meine Vornamen hat meine ganze Familie ausgesucht. Also Jakob stammt von meinem Vater, dann hat meine Mutter noch einen und meine Schwester noch einen. Ah, jetzt verrate ich es doch. Die sind mir ein bisschen peinlich, aber ehrlich? Eigentlich heiße ich, ja, irgendwie schon, eigentlich heiße ich mit, also nicht, dass ich das nirgendwo verraten würde, aber eigentlich heiße ich mit vollem Namen Hans Jakob Roger Friedrichs.
Nein, wie geil.
Ja, ist krass, oder?
Und haben wir es heute offenbart, das erste Mal vielleicht? Kann ich daraus eine Sensation machen oder ist das eigentlich ein alter Hut?
Nee, also es ist tatsächlich nicht so, dass ich das so oft von mir gebe. Ich glaube, ich habe es irgendwie schon mal bei Hossa Talk in irgendeiner Sendung irgendwie mal gesagt. Aber es ist nichts, womit ich hausieren gehe, weil mir Hans tatsächlich irgendwie ein bisschen peinlich ist. Roger geht ja gerade, ja, irgendwie schon, weil also so als Kind war für mich, also ich wurde immer schon Jakob genannt, obwohl er an zweiter Stelle kommt, auch in meinem Pass an zweiter Stelle steht, aber der Rufname war immer schon Jakob. Aber dass ich Hans heiße, war mir immer peinlich. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, warum, aber es war so.
Also wenn mir diese 3 vorlegen würdest, mir wäre da Roger peinlich.
Ja, Roger fand ich als Kind noch einigermaßen cool. Aber ich mochte alle meine Namen nicht. Also auch Jakob fand ich irgendwie, weil niemand hieß Jakob. Also als ich aufgewachsen bin, heutzutage heißen ja ganz viele Jakob, aber damals hieß wirklich niemand Jakob. Und das war immer, ich war der einsame Jakob unter allen Christians und Thomases und Olivers und Tims und wie sie alle hießen.
Also das Jakob war so ein Outname für deine Generation. Ja. Wann bist du denn so geboren? Vor dem Krieg, nach dem Krieg?
Ganz so alt bin ich dann auch noch nicht, aber in dem wunderschönen Jahr 1968.
1968, und da war Jakob out?
Ja, da war Jakob echt out. Also das, zumindest in meiner Generation gibt es echt nicht viele, die Max. Also dann irgendwann jetzt so vor 10 Jahren oder so ging das wieder los. Also ich höre viele Kinder, die Jakob genannt werden. Ja, ja. Aber in meiner Generation findest du nicht viele. Also es mag natürlich welche geben, aber nicht so viele.
Vermarktest du den dich als Jay deswegen so sehr?
Nee, nee, das ist, da gibt es auch eine Legende zu, wie es zu meinem Spitznamen Jay, die meisten Menschen nennen mich ja nun Jay, also sowohl bei Super 2 oder als auch bei Hossa Talk oder auch in meiner Gemeinde, selbst wenn ich predige, wird gesagt, heute predigt der Jay, so, also das ist schon sozusagen mein aktueller Rufname eigentlich, kann man sagen. Aber zu der Entstehung gibt es eine kleine Legende, die ich zumindest so immer erzähle. Es ist zumindest die einzige Form, die mir erklärt, wie es zu Jay kam. Nämlich, ich hieß als Jugendlicher eine ganze Zeit lang JJ, also zweimal Jay.
Theo Kotscher.
Ja, nee, nicht daher, sondern man muss das so sehen, ich bin ja... Mit 14 bin ich gläubig geworden. Ne? Ich hatte überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Und das war in meiner Stadt, ich komme aus so einer Kleinstadt, Langen in Hessen, es ging durch die ganze Stadt, weil ich relativ bekannt war. Der Jakob ist in der Sekte. So, irgendwie sowas. Oder der ist fromm geworden, christlich geworden, irgendwie sowas, ne? Und damals habe ich mir die Haare ganz lang wachsen lassen. Ich war damals in so einer Hippie-Szene irgendwie und hatte auch so ein Vollbart dann irgendwann tatsächlich. Und ich sah schon sehr Jesus-mäßig aus. Und irgendwann fingen die Leute an mich, die begrüßten mich dann Jesus! Hey, Jesus, alles klar, wie geht's, der Jesus, ne, weil ich ja eben fromm war und dazu auch so aussah. Und irgendwann nannten sie mich JJ. Und meine Theorie, also es hat niemand aufgeklärt, ist, dass es von Jesus Jakob oder Jakob Jesus herkommt, zweimal J, ja, JJ. Naja, und irgendwann hat sich das eine J auf dem Weg verloren. Und ich war nur noch Jay. Dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre später irgendwie. Sodass
jetzt möchte ich natürlich geistlich einmal dir auf den Zahn fühlen.
Ja, genau.
Ist der Jakob verloren gegangen oder der Jesus?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, je nach Tagesform kann es der eine oder der andere sein.
Okay. In welcher Sekte bist du denn gelandet, Hans Jakob?
Wenn du mich noch einmal Hans Jakob nennst, ist das Gespräch beendet.
Herr Friedrichs. Jetzt wieder
per Sie. Ja, genau, Herr Friedrichs. Sogar lieber Herr Friedrichs als Hans Jakob. Das wäre natürlich auch noch was. Hey Jay, wäre auch noch was gewesen.
Aber ja.
Ich war damals, ich komme jetzt gar nicht aus irgendwie einem frommen Hintergrund in irgendeiner Form, also nicht mal landeskirchlich oder so. ich sag das. Ja, ich bin nicht mal als Kind getauft worden und auch nicht konfirmiert worden. Also während alle meine Freunde so mit 14 irgendwie dann irgendwann konfirmiert wurden, hatte ich zur Kirche einfach überhaupt keinen Bezug, null. Und ich habe an meiner Kirche, an meiner Schule damals dann ein Mädel kennengelernt, die kam aus einer Freikirche. Das war so eine Jesus-People, Studentengemeinde.
Ich hab's geahnt, ja.
Ja, so aus der Jesus-People-Bewegung herstammend irgendwie.
Ja,
lauter Freaks, die auf dem Boden saßen, mit der Gitarre Liebeslieder für Jesus sangen.
Und die christliche Hippie-Bewegung, ne?
Ja, genau. Und das war halt so 82, so die Ausläufer dieser Szene, aber natürlich damals schon relativ progressiv, weil die eben, wie gesagt, gerade sehr künstlerisch orientiert waren, sehr locker auf eine Weise. Naja, und die hat mir eben dann von Jesus erzählt und erst habe ich gedacht, die spinnt und dann bin ich irgendwann Christ geworden.
So. Was ist denn dazwischen passiert?
Das ist
die spinnt und ich bin Christ geworden.
Naja, dazu muss man schon noch sagen, dass ich die ganz gut fand. Also es geht so. Ne? Wie das ist, die war leider 2 Jahre älter als ich. Ich war 14, die war 16 und die hatte irgendwie so eine tatsächlich irgendwie so eine Drogenvergangenheit und mit Depressionen und so und hat mir dann eben erzählt, wie Jesus ihr da rausgeholfen hätte. Und und da ich ja zu dem Ganzen überhaupt keinen Draht hatte, eigentlich, habe ich erst mal gedacht, mein Gott, die ist in der Sekte oder so. Und habe dann irgendwie gedacht, die... aber ich fand das irgendwie trotzdem spannend, ne? Weil die hat irgendwie so von Gott geredet, als ob es den wirklich gibt. Also als ob das ihr Freund ist. Also ich kannte, für mich war Kirche bis dahin irgendwie so eine langweilige Sache gewesen, wo meine Freunde hin sind, um sich konfirmieren zu lassen. Ich habe mir überhaupt keine großen Gedanken gemacht, ob es einen Gott geben könnte, ob ich daran glaube oder nicht. Das war mir alles scheißegal. Aber bei der klang das so, ja, als ob Jesus wirklich ihr bester Freund ist. Und das fand ich faszinierend, weil das habe ich noch nie gehört. Und naja, und dann haben wir, und sie hat mir dann, und die kam auch so ein bisschen aus dem Okkultismus raus, und Anfang der 80er, kannst du dir ja vielleicht vorstellen, wir haben dann irgendwie Platten rückwärts gehört, um die satanischen Botschaften darauf zu hören und all so Sachen. Aber das war sozusagen, dann ging das so einige Wochen, Monate so, dass wir uns immer mal einmal die Woche oder so getroffen haben und ich darüber dann beschäftigt war mit dieser Frage. Und ich habe mir dann die ganze Woche lang tatsächlich auch immer wieder Fragen überlegt. Wir haben dann, keine Ahnung, Glaube und Evolution oder warum lässt Gott all das Leid zu? Also über all solche Sachen haben wir dann gesprochen, weil ich es wirklich wissen wollte. Ne? Weil ich wirklich wissen wollte, wie kann man heutzutage so an Gott glauben, wie die an Gott glaubt. Naja, und irgendwann, wie das dann manchmal so ist, braucht man dann so eine Art Anstupser. Also ich weiß, also die Geschichte ist natürlich noch viel ausführlicher, aber um es kurz zu machen, ich habe mich auch nicht alleine mit ihr getroffen, sondern noch zwei Freunde mit mir zusammen. Und eines Tages sagte einer von denen, also jetzt haben wir so lange gesprochen, ich will heute Christ werden. Und ich, wie jetzt, der will, also ich will mich bekehren, ne? Das Wort hatte sie uns beigebracht, dass sie sich eines Tages bekehrt hätte. So, und eben einer meiner Freunde sagte, er will das jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, also das kann ja gar nicht sein, dass der das jetzt ohne mich macht. Und habe gesagt, wartet noch bitte. Weil ich musste immer zum Abendessen nach Hause, ne? Wie gesagt, ich war 14 und durfte danach aber noch mal raus. So. Aha, aha. Also habe ich gesagt, also pass auf, ich muss jetzt gleich zum Abendbrot gehen, aber ich komme danach wieder und vielleicht mache ich dann mit. Wirklich, so war das. Also ich war bis dahin auch noch gar nicht in deren Hippie-Gemeinde gewesen, sondern wir haben uns immer nur bei ihr zu Hause getroffen. Und dann habe ich darüber auf den ganzen Heimweg nachgedacht, will ich das eigentlich, will ich das nicht, und Abendbrot gegessen und wieder auf dem Weg zu ihr hin, und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich das erste ernste Gebet meines Lebens gesprochen, und das war der Anfang meines Glaubens, also das war der Anfang dessen, dass ich irgendwie nun seit 38 Jahren Christ bin. Also
ja. Das ist aber eine schöne Geschichte. Ja, ne? Tolle Geschichte. Hast du noch Kontakt zu ihr?
Nee, die ist dann irgendwann, hat die sich dann so von diesem ganzen Glaubenskram total verabschiedet wieder. Also zumindest so, wie ich das wahrnehmen konnte. Es gab zwischen uns dann auch irgendwie einen ganz fürchterlichen Streit, wie das manchmal so ist in so einem Alter, der sich auch nicht wieder versöhnt hat. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Also ich weiß gar nicht, was die heute macht, was mit der so ist. Weiß ich alles gar nicht mehr. Auch die anderen beiden Freunde von mir, die sozusagen dann auch tatsächlich in diesem ganzen Zusammenhang dann gläubig wurden, auch die haben das dann irgendwann wieder das Handtuch geschmissen, sozusagen. Und ich war dann irgendwie allein. also nicht allein, weil ich habe dann ja natürlich andere Christen auch so kennengelernt, aber so aus dieser Clique, die irgendwie angesteckt war vom Glauben.
Wenn du das eindampfen würdest auf ein Motiv, welches wäre es wohl? Weshalb bist du Christ geworden?
Ich glaube, ich würde sagen, heute würde ich die Frage anders beantworten, warum ich Christ bin. Aber damals war das so, Weil ein realer Gott an mein Leben anzuklopfen schien. Weil die Vorstellung, dass es Gott wirklich gibt, für mich wirklich so neu war, dass sie mich gekriegt hat. Also und zwar ein lebendiger Gott, also ein Gott, der, auf den man sich verlassen kann, mit dem man reden kann, der Gebete erhört und der sozusagen mit einem ist.
Ja gut, aber wenn man das mit 51 Jahren dann noch immer sagt, dann klingt das ja so verrückt jetzt auch nicht, oder?
Nee, aber ich würde sagen, heute bin ich doch ein großes Stück auch mehr Zweifler. Ich habe deswegen gesagt, ich will immer noch gerne einen Gott, den man erleben kann. Aber ich habe einfach auch inzwischen viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich Gott nicht erlebt habe. Oder wo bestimmte Gebete nicht erhört wurden. Und zwar nicht unwichtige Gebete, sondern sehr wichtige. Oder wo ich sozusagen manchmal nicht so ganz weiß, was ist eine Gotteserfahrung und was ist Einbildung oder so. Ne? Also wo ich sozusagen ein bisschen kritischer auch meinen Glauben reflektiere. Deswegen fällt mir es nicht mehr so leicht, das zum Grund zu machen, warum ich Christ bin. Dass ich immer noch Gott erleben will, ist überhaupt keine Frage. Und auch, dass ich glaube, dass ich Gott erlebe, ist auch keine Frage. Aber es reicht für mich nicht als Grund, gläubig zu sein.
Okay, kann dir ganz gut folgen. Ja. Ist das mit Motiv, dass du Gründer von Hossa Talk bist?
Was meinst du als Motiv?
Dass du gemerkt hast, dass sich Glaube wandelt, dass sich Glaubensvorstellungen wandelt, dass ein ganzes großes Stück Zweifel dazugekommen ist, denn das sind ja schon Gesprächsmotive, die ihr bei Hossa Talk ziemlich ausführlich besprecht.
Ja, das stimmt. Ja, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe, als wir damals mit Hossa Talk angefangen haben, war mir wichtig, irgendwie einen Ort zu haben und durchaus eben auch einen öffentlichen, wo man einfach so über den Glauben sprechen kann, wie man gerade selber ist, also wo man gerade selber ist, wie man das so sieht, also wirklich auf dem Weg, nicht irgendwie theologisch alles sauber vorbereitet und ausgearbeitet, sodass der Professor seinen Stempel drunter machen kann und sagen kann, sehr gut, richtig, sondern wirklich sehr echt und aktuell, weil mir es ein bisschen auf den Zeiger ging, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, in der frommen Szene ist das oft so, dass man irgendwie, dass man gefordert ist, Bekenntnisse zu machen und Dinge zu glauben, also dass die fromme Community erwartet, dass man bestimmte Dinge glaubt, ob man die glaubt oder nicht. Und wenn man sie irgendwann nicht mehr glaubt oder hinterfragt, dann rennen alle aufgescheucht durcheinander und werden ganz unruhig. Und ich dachte immer, das ist doch doof eigentlich. Es wäre doch eigentlich schön, wenn man so wie man ist, miteinander über den Glauben reden kann. Und zwar eben, deswegen sagte ich öffentlich, weil klar, in Hauskreisen hat man sowas immer mal gemacht, aber ich habe immer gedacht, dass das auch nach außen so passieren kann und passieren darf und dass sozusagen Menschen sich auch darin wiederfinden können, weil mein Problem war immer wieder, dass ich halt durchaus eine Menge Zweifel hatte und auch habe und mich mit vielen theologischen Fragen beschäftigt habe und eben nicht automatisch auf die Antworten kam, die quasi als Bekenntnis eingefordert worden sind. Aber es gab irgendwie keine öffentlichen Orte, wo man das mal so machen konnte oder die das gemacht haben. Sondern es war alles sehr bekenntnisorientiert, also zumindest in den Kreisen, wo ich damals so unterwegs war vielleicht. Also nicht in meiner eigenen Gemeinde, dort nicht, aber so eben an den öffentlichen Verlautbarungen, die es so in der frommen Szene gab. Und ich dachte irgendwie, na, vielleicht gibt es noch mehr Menschen, denen es wie mir geht, die einfach mit ihren Fragen alleingelassen sind.
Ja, und siehe da.
Ja, und siehe da, es gibt eine ganze Menge von diesen.
Waren mehr als drei, ne?
Ja. Das ist also, zumindest ist es das, was wir bei Hossa Talk immer wieder hören, dass Leute uns genau das spiegeln, dass sie sagen, boah, Ihr stellt genau die Fragen, die ich auch habe und die ich bisher nicht ausdrücken konnte oder für die ich keinen Ort hatte oder die oder wo ich immer dachte, die darf man nicht fragen. So, und das ist irgendwie auch schön. Also es scheint einen Nerv getroffen zu haben.
Das glaube ich dir auch sofort und von deinem Kompagnon Gottfried Gofi Müller habe ich das auch schon mehrmals so gehört. Dennoch will ich dir offenbaren, dass ich seinerzeit, als ihr losgelegt habt, 2014 glaube ich, ne, ja. Ganz schön überrascht war über die Art und Weise der die Fragekategorien, die ihr gestellt habt.
Ja.
Und wenn ich dich mal jetzt hier für 3 Minuten im geschützten Raum ärgern darf, ich hatte auch so manchmal den Eindruck, sag mal Jungs, macht man das nicht irgendwo zwischen, sagen wir mal, 15 und 35 Jahren irgendwie? Warum kommt das denn jetzt erst bei euch so durch?
Nee, das kam ja gar nicht jetzt erst durch. Also ich stelle mir diese Fragen seit 20 Jahren ungefähr. Also seitdem ich sozusagen meinen Absturz in der charismatisch frommen Szene hatte. Und seitdem beschäftige ich mich damit. Seitdem frage ich mich, was heißt denn Christsein heutzutage? Und wie kann man das in einer Art und Weise, in einer redlichen Art und Weise machen? Hossa Talk war dann einfach mal ein Ort, um das öffentlich zu machen.
Was hast du denn für einen Sturz erlebt?
Naja, also ich sag mal so, ich war, wie gesagt, die Gemeinde, die ich damals dann als 14-Jähriger reinkam, war so eine Low Charismatic Jesus People Church und so. Und dann habe ich Zivildienst gemacht und da kam ich eben in Kontakt mit sehr intensiv pfingstlich und charismatischen Kreisen, die eben auch sehr auch sehr fundamentalistisch orientiert waren und eben auf eine charismatische Art und Weise, was unter Umständen noch eine stärkere Brisanz hat, weil du sozusagen nicht nur die Bibel hast, die dir ganz genau sagt, was Gott von dir will, sondern auch noch, keine Ahnung, irgendwelche Propheten oder so, die kommen und sagen, Gott sagt dir das und das und du sollst in deinem Leben und was weiß ich was. So.
Eigentlich so eine gewisse neokatholische Art und Weise, ne?
Ja, ich würde es jetzt nicht so ausdrücken, weil ich die katholische Kirche dann, die ist ja zumindest abgesicherter. Also einfach, weil es eine große Kirche ist, wo es dann wirklich viele Instanzen auch gibt, die sich auch gegenseitig immer mal wieder auf die Füße treten.
Aber nee, das Katholische, was ich benannte, das bezog sich eher auf die 2 Wurzeln, von denen die Bibel nur eine ist, sozusagen.
Ach so, ja, genau. Genau, in dem Sinne schon, wobei das in der katholischen Kirche ja eher die Tradition ist und dann in der charismatisch-pfingstlichen Szene eben so das direkte Geist wirken.
Ja, die Propheten müssen halt verstorben sein. Das ist der Unterschied,
so,
sozusagen. Ja, weil dann bist du heilig und selig.
Stimmt.
Aber als prophetisches Wort neben dem Schriftzeugnis sozusagen funktioniert das in der katholischen Kirche oder wirkt es in der katholischen Kirche stark.
Stimmt.
Dann so noch die ganze Tradition, genau, das gibt jetzt so dir so recht. Aber es war nur ein augenzwinkernder Hinweis erstmal.
Nee, ist schon richtig. Also im Grunde, wenn du es so sagst, wie gesagt, in der pfingstlich-charismatischen Szene, und es ist auch nicht so, dass ich die jetzt, dass ich sage, das ist alles falsch da oder so, ne? Gar nicht, sondern einfach meine Erfahrung war die, ich war halt in einer Gemeinde, die keine Einbettung in irgendeinen Bund oder irgendwas hatte. Also wo es irgendwie nicht unbedingt Leute gab, die anderen auf die Füße gestiegen sind, sondern wo die Leiterschaft da auch irgendwie machen konnte, was sie wollte. Und ich würde sagen, ich habe da geistlichen Missbrauch erlebt. Also ich habe da erlebt, dass mir im Namen Gottes Dinge gesagt wurden und ich in eine Dynamik hineingezogen wurde, eben so ein geistliches, und es war immer so, und daher, und da schließt sich auch der Kreis zu deiner Einstiegsfrage, ne, wie das, was mich zum Christen gemacht hat, weil das wurde dort sehr gepusht und vielleicht auch erklärt das auch, warum ich heute da etwas vorsichtiger rangehe, weil so diese Frage, ich will Gott erleben. Also das ist sozusagen in der charismatischen Welt mit die Haupt, mit der Hauptimpuls. Leute, ihr könnt Gott erleben. Wenn du eine Krankheit hast, dann lass für dich beten. Gott wird sich um deine Sorgen und um deine Lebensprobleme kümmern und so. Mhm. Und das halt auf eine sehr emotionale und sehr intensive Art und Weise. Nach außen hin unglaublich cool, aber nach innen sehr hierarchisch strukturiert, mit einer Leiterschaft, der du dich unterzuordnen hast und so. Mhm. Und wenn du dann eben angefangen hast, kritische Fragen zu stellen oder Dinge anzuzweifeln, dann warst du plötzlich der Seelsorgefall, sage ich jetzt mal. Und ich war dann eine ganze Zeit sehr intensiv mit dabei und saß quasi bildlich gesprochen in der ersten Reihe, war die junge Hoffnung einer, auch damals mit dem Duo Nimm 2 unterwegs und durchaus ja auch sehr erfolgreich. Also ich war da voll drin, ne? War da auch emotional unglaublich drin mit ganz vielen Sehnsüchten und der Hoffnung, dass Gott jetzt hier eine Erweckung schenkt und alles Mögliche. Und von diesem Berg bin ich irgendwann ziemlich unsanft runtergefallen, weil ich irgendwie gemerkt habe, das funktioniert nicht.
Aber lass mal kurz eine kurze Bibelkolleg, dreiminütiges Bibelkolleg zwischendurch abhalten. Wenn du die Bibel erstmal so liest,
ja,
dann scheint ja ganz viel möglich zu sein, ne?
Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Also
nachvollziehen, dass gläubige Menschen auf die Idee kommen, Gott wirkt auch heute noch so und so und so und so, das kann ich total.
Ja, völlig.
Ich kenne zum Beispiel aus einem gewissen pietistisch-evangelikalen Zweig die Argumentation, Gottes Heilswirken hatte eine Spanne von, lass sagen, 1000 Jahren.
Ja.
Oder 700 oder was, keine Ahnung, wie sie das berechnen. Also ungefähr in der Zeit der biblischen Berichterstattung, da war also der Himmel sehr weit geöffnet und kam Engel herunter und kam Heilung herunter und kam Sendung herunter und wurde ein Vlies trocken und ein Vlies wurde nass.
Genau.
Und Heere sind auferstanden und umgekommen und das Grab an Ostern hat sich war dann leer. Und als die Bibel dann abgeschlossen war, die biblische Verschriftlichung, da hat sich der Himmel dann geschlossen.
Genau.
Und Gottes Wirken ist sozusagen sehr, sehr zurückgegangen.
Das ist die Argumentation quasi mit 1. Korinther 13. Als das Vollkommene kam, oder wenn das Vollkommene kommt, dann hören auf prophetische Rede und so weiter, Wunder und so weiter. Und das wird so ausgelegt, als ob die Bibel dieses Vollkommene sei. Aber in dem Text geht's natürlich überhaupt nicht um die Bibel.
Nee, also der ist ja auch in Kapitel 12 und Kapitel 14 extrem charismatisch eingebettet, dieses Kapitel.
Ja, genau.
Da wäre ich auch genau auf der Seite der Auslegung. Also, was wollte ich damit sagen? Ich höre dir zu und kann das völlig nachvollziehen. Habe auch selber leichte eigene Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Ich kenne jetzt mal die gespiegelte andere, sehr nüchterne Herangehensweise und denke mir, nee, also das kann es ja auch nicht sein.
Nee, natürlich nicht. Oder ich sehe das heute um einiges entspannter insgesamt, weil ich irgendwie denke, was ich vorhin auch sagte, wie viel von dem, was ich als...
Du meinst erstmal eine Zigarette rauchen.
Genau. Also die Frage, wirkt Gott heute noch oder wirkt er nicht?
Das finde ich total wichtig.
Die kann ich ja gar nicht rundherum beantworten. So. Sondern ich will mich Gott anvertrauen ich sag's mal so, ne? Wenn jemand, also ich sag's jetzt mal so ganz kritisch, ne? Wenn jemand eine Heilung erlebt, ne? Jemand hat eine Krankheit, eine schwere Krankheit und dann wird für ihn gebetet und das wird dann besser und die Ärzte sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. So. Es gibt einfach im Natürlichen spontan Reminiszenzen, Remissionen, also das kommt auch bei Atheisten vor. Das ist nichts, ohne dass irgendjemand betet. Das ist etwas, was vorkommt. Und natürlich sagt ein Gläubiger dann, oh geil, Gott hat mich geheilt. Aber es gibt dann ja eben auch die Menschen, die nicht geheilt werden. Genauso wie es bei den Atheisten oder bei Ungläubigen oder Andersgläubigen auch Menschen gibt, die keine so eine spontane Remission erleben. Ich will damit sagen, also was ist, kann ich ja gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, also wie was wirklich ist. Ich kann es ja nicht wirklich von oben beobachten und sagen, oh, da war der Finger Gottes im Spiel oder oh, da war er nicht im Spiel. Oder,
aber
oder
ist das denn die Kernfrage? Geht es nicht viel mehr, also im Bereich von Glauben, geht es da nicht viel mehr, etwas für möglich zu halten? Also auch, und wenn es 100 Jahre lang nicht passiert, dennoch für möglich zu halten. Also ich meine, wenn du mich fragst, im Zentrum des christlichen Glaubens steht das leere Grab.
Ja.
Das Ostergeschehen.
Ja, genau.
Das kriegst du nicht nüchtern. Also in dem Moment, wo du es metaphorisch deutest, brechen Dinge zusammen. Das würde jetzt heute die Sendung sprengen. Ich nehme das jetzt mal als vorausgesetzt, nehme ich das jetzt mal gerade in Anspruch. Und das setzt ja sozusagen, also nicht bei dir, sondern für mich nehme ich das vorausgesetzt.
Ja, ja.
Ein irres Geschehen. Das ist ja ein so irres Geschehen, das werde ich mit meinem Leben nicht nachvollzogen bekommen und ich werde es auch nicht nochmal sehen, bis der letzte Tag angebrochen ist, würde ich dann noch fromm hinterherfügen. Und dennoch glaube ich es. Also ich will damit sagen, obwohl ich etwas nicht selber erlebe, nicht selber sehe, kann ich es doch für wahr halten, würde Paulus sagen.
Ja, ja, genau. So würde ich das für mich auch sehen. Ne? Also ich glaube das auch übrigens. Ich glaube, dass das Grab leer war. Und ich halte das quasi für wahr. Ich vertraue mich dem an. Ich glaube das. Aber wir sprachen ja darüber, inwiefern der Glaube, ob man Gott heutzutage erleben kann, wie safe der ist oder wie sehr man sich darauf einlassen soll. Und nochmal, also ich, nur um das gleich vorweg zu sagen, ich glaube das. Also ich glaube nicht diesen Gedanken, oh, da war der Himmel mal eine ganze Zeit lang offen und seitdem es die Bibel gibt, ist er wieder zu. Glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass du mit deinen Sorgen und mit deinen Problemen zu Gott kommen kannst und ihn um Hilfe bitten kannst. Und das tue ich auch sozusagen. Ich bin nur in dem, was ich früher eben ganz schnell so dieses praktische Deuten. Und dann habe ich gebetet und habe einen Parkplatz bekommen. Ich brauchte unbedingt einen Parkplatz. Und ich habe gebetet, Gott, gib mir einen Parkplatz. Und da war der Parkplatz. Halleluja, Gott hat es getan.
Ey, du Penner, das habe ich vor 3 Wochen gemacht.
Ja, das mag ja sein. Darfst du ja auch. Ich bin an der Stelle nur heutzutage, ich sag mal so, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob das immer Gott ist, der diesen Parkplatz macht, oder ob es da halt einfach einen Parkplatz gibt.
Okay, aber das ist doch jetzt das ist doch ein ganz wunderschönes Motiv, über das wir reden können. Also ich würde ja sagen, wenn der Herr dir, also wenn du dann danach keinen Parkplatz findest, ist es noch lange kein Beleg dafür, dass es den Herrn mit seiner Eingriffsmöglichkeit in diese Wirklichkeit, in den kleinen und großen Dingen nicht gibt. Wenn du ihn gefunden hast, ist das jetzt aber allerdings auch nicht der Videobeweis dafür, dass das Grab leer war.
Genau. Genau. So,
also. Und das wollte ich eigentlich versucht haben, dass sozusagen das eine Extrem, was du uns anbietest, jetzt aus deiner charismatischen Erfahrung, noch lange nicht heißen muss, dass sie nicht dennoch irgendwie einen richtigen Ansatz haben, weil erstmal ganz plastisch, die Bibel ist voll mit diesen ganzen Erwartungen und Prophezeiungen, weiß der Geier was, und wir brauchen dann vielleicht die Mittel der historisch-kritischen Theologie, um das Ganze mal ein bisschen aus dem Wolkenkuckucksheim manchmal runterzuholen, zu erden und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ein Ansatz, der sozusagen damit gänzlich damit auskommt, dass es keine Zeichen, Wunder, Gebetserhörung etc. gibt, das wird doch dem, was die Bibel vermittelt, und Ostern sollte da eigentlich sozusagen der Anstupser sein, auch nicht gerecht.
Ja, bin ich völlig bei dir.
Und diese Zwischenposition, die scheint mir sehr schwierig zu halten und darzustellen und zu leben zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck allerdings, dass wir in Zeiten leben, wo sich eben die Extreme immer weiter voneinander entfernen, aber und auch die Kritik sozusagen immer auf der anderen Seite des Grabens oder in Richtung andere Seite des Grabens immer lauter wird, aber diese Zwischenrede, diese werbende zwischen den Stühlen gewissermaßen Rede so wenig erschallt. Aber da geht ihr jetzt immer mehr und mehr mit Hossa Talk auch rein, ne? Zumindest ist das, was Gofi mir vor ein paar Monaten hier auf diesem Kanal erläutert hat.
Ja, das finde ich eigentlich schon. Also ich sehe das genauso wie du. Ich würde auch, also ich würde eben nicht sagen, keine Ahnung, Gott wirkt heute nicht mehr oder die Charismatiker oder die Pfingstler haben vollkommen Unrecht mit dem, was sie da tun. Ich würde nur, also kritisch dort anmerken, dass mir manches zu schnell ein Wirken Gottes genannt wird, was sich dann später herausstellt, dass es das nicht war oder dass da irgendwelche Menschen, die eine bestimmte Gabe haben, unglaublich gehypt werden und dann ist der Sturz aber ganz, ganz schnell da. Also ich will einfach nur sagen, und ich finde es wichtig, dass man da kritisch rückfragen darf. Andersrum natürlich genauso. Andersrum sozusagen, wenn der Glaube dann irgendwie nur noch so eine Weltanschauung ist oder sich darin erschöpft, dass du, keine Ahnung, dogmatische Fragen richtig beantwortest, aber es überhaupt keinen Erlebnishorizont darin gibt, kein Beziehungshorizont, wenn man sich nicht mehr vorstellen kann, dass Gott ansprechbar ist und irgendwie auch für einen Parkplatz, ja, genau, dann hat man auch was Wichtiges verloren. So, und dieser Zwischenbereich, der ist, finde ich, wirklich nicht so einfach zu leben und darzustellen, weil es, und deswegen sage ich mal, mir ist es einfach nur wichtig, dass der aber auch so kritisch sein darf, wie man kritisch sein kann. Und er darf auch so gläubig sein, wie man gläubig sein kann. Also ich fände es dann irgendwie doof, wenn das zu so einer Wischiwaschi-Kiste kommt. Also ich will gläubigen Menschen und mir selber richtig kritische Fragen stellen zu dem, was sie da glauben oder was ich selber glaube und mir das auch sagen lassen. Und ich will mich genauso herausfordern und auch gläubige Menschen herausfordern, doch darauf zu vertrauen, dass Gott mit ihnen ist und dass Gott, auch wenn man ihn, keine Ahnung, auch wenn man Gott nicht erlebt gerade oder nicht spürt oder das leere Grab nie gesehen hat oder wenn irgendeine wirklich ganz dramatische Situation im Leben geschieht, die sich nicht umkehren lässt, also wo man einfach vor dem zerbrochenen Scherbenhaufen steht, wo man denkt, ja, warum hat denn Gott hier nicht oder so, dass man das Vertrauen nicht gänzlich verliert.
Bist du heute ein zufriedener oder gar glücklich Glaubender?
Ja, das hängt ein bisschen von der Tagesform ab. Also grundsätzlich bin ich auf jeden Fall, grundsätzlich bin ich zufriedener und auch wesentlich zufriedener, als das in dieser sehr intensiven charismatischen Zeit war, weil ich auch gelernt habe, diesen Zweifler in mir zu umarmen. Ne? Also ich dachte eine ganze Zeit lang, der muss weg, der muss bekehrt werden quasi, der muss aufhören zu zweifeln, weil ja,
immer diesem Extrem folgen, ne? Also ja, entweder genau. Das eine oder das andere.
Genau. Und da bin ich auch, also von meiner Persönlichkeit bin ich so ein ganz oder gar nicht Typ. Deswegen kann man vielleicht auch verstehen, dass mich diese charismatische Welt eben sehr angemacht hat, also sehr heiß gemacht hat. Und ich gleichzeitig dann eben auch irgendwann sehr tief gefallen bin, also Ikarus-mäßig sehr hoch erhoben und dann aber richtig auf die Fresse geflogen. Und ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren oder so durfte ich erfahren, dass mein innerer Zweifler geliebt ist und dass ich den auch lieben darf und dass der seine Fragen stellen darf und dass das Gott nicht vom Thron stürzt und dass dessen Fragen sogar anderen Leuten oftmals eine ganze Menge hilft. Also sprich, weil der Fragen formuliert, die andere Leute haben, aber nicht formulieren können. Und weil der sozusagen gar nicht so böse ist, wie mir immer gesagt wurde, ne? Man darf nicht zweifeln oder so. Also ich habe mich sozusagen mit dieser Wesensseite angefreundet.
Also das hast du so gehört in deinem Leben, man darf nicht zweifeln.
Ja, klar. Hm. Du nicht?
Ja, ich überlege es gerade. Also ich würde mir über mich ja auch sagen, ich bin ein frommer Kerl. Und ich weiß definitiv, dass das viele andere über mich sagen. Ja. Ich überlege gerade, ob mir irgendjemand mal gesagt hat, also
Ja, also
ich habe halt eine lange Zeit nicht gezweifelt. Und das Zweifel kam dann durch mein Theologiestudium.
Ja.
Und dann hatte ich ein großes Problem, aber ich hätte da keinen um mich herum gehabt, der gesagt hat, das darf man nicht, sondern im Zweifelsfall haben sich alle heimlich so ein bisschen die Hände gerieben, dass aus dem ewig Behauptenden und ewig stark Glaubenden jetzt auch mal ein Zweifelnder wurde. Und dann wurde das aber so eine Spirale, da bin ich aus dem Zweifeln auch lang nicht mehr rausgekommen und hatte sozusagen in meinen Verkündigungen fast mehr Betonung auf dem Zweifel als auf der Aussage.
Ja.
Und interessanterweise hat eine schwere Lebenskrise vor 8 Jahren, als ich meine erste Frau verlassen habe,
ja.
Dazu geführt, dass ich eine ganze Spur frömmer wieder geworden bin, und aber ohne, dass ich es mir vorgenommen hätte. Ich habe, glaube ich, nicht meine Aufgeklärtheit verloren, die ich im Studium gewonnen habe. Aber irgendwie war das was Gutes, ja. Ja. Entschuldigung, das war eine sehr ausführliche Antwort auf deine Frage, ob mir das nie jemand gesagt hätte. Ich könnte mich nicht daran erinnern. Ich habe andere Dinge gehört. Das willst du nicht wissen, was ich da alles gehört habe. Aber das war anders schlimm. Aber mit dem Zweifel, nee.
Ja gut, so ist es ja auch unter Umständen, die verschiedenen Szenen, in denen man so sich bewegt. Und ich meine, natürlich muss ich dazu sagen, natürlich wurde immer gesagt, ja, jeder hat mal Zweifel. So, also das, ja, natürlich, jeder hat mal Zweifel. Aber so richtig zweifeln und so richtig, das war nicht gern gesehen. Also wenn du dann angefangen hast, Dinge auseinander zu nehmen und zu sagen, sag mal, du hast letzten Sonntag in der Predigt das gesagt und diesen Sonntag dieses, aber das passt doch gar nicht zueinander oder so. Oder wenn du dann eben mit deinem Leben ins echte Zweifeln daran kommst, ob es Gott wirklich gibt, das hat die Leute immer sehr durcheinander gebracht oder so. Also
also im Sinne von führe keine weiteren in Versuchung, ja?
Ja, ja, genau. Ja, das trifft es wahrscheinlich irgendwie. Ich
verstehe. Vielleicht. Die Sorge um die Schäfchen.
Die Sorge um die Schäfchen und natürlich.
Ist auch irgendwie nett, ne?
Ja, was?
Ist ja auch irgendwie nett, ne? Wobei das sozusagen von der Außenzuschreibung nicht sehr viel Positives über diese Schäfchen aussagt, wenn sie nicht aushalten.
Ja, naja, und dazu ist es ja so, also ich sag mal so, Glaube ist der Glauben und eben nicht Wissen. Mhm. Aber wenn sich der Glaube so präsentiert, als sei das Wissen, hier steht das und das und das und hier steht das und das und deswegen glauben wir das und das, ne, dann wird es halt für denjenigen, der daran eine kritische Anfrage stellt, unter Umständen ganz schnell zur Gretchenfrage, ob er drinnen oder draußen ist. Oder ja. ob er quasi auch in dem inneren Kern der Gläubigen ist oder ob er nur nur noch so Zaungast ist, wo alle sagen, oh, der braucht noch einen Durchbruch, lass uns mal für ihn beten oder so, ja. Und meine Erfahrung war halt schon die, dass ich
Entschuldigung, dass ich dazwischen komme, also weil das jetzt nochmal interessant ist, weil ich kenne natürlich solche Leute und ich habe auch hier und da vereinzelt Dinge erlebt und mir wurden die Hände aufgelegt in der Erwartung, dass ich dann bitte bei dem Gebet auch umfalle, und als ich stand da und dachte so bei mir, nee, den Gefallen tue ich dir jetzt nicht. Und dann wäre es ja ein Wahnsinnswunder gewesen, dachte ich mir, wenn ich dann dennoch umgefallen wäre, so.
Ja.
Und dann spürte ich so ein leises Geschubse. Und dann dachte ich, meine Fresse, ist das manipulativ. Und habe gedacht, ja, ich tue dir aber jetzt den Gefallen, dass ich hier stehen bleibe, dann lächle ich dich an, dann gucken wir, was du sagst, da was ich sage, und dann gehen wir freundlich auseinander und ich komme nie wieder.
Ja.
Und hieran möchte ich noch eine Frage an dich schließen. Also was aber, wir über unseren Glauben sozusagen aussagen können, ist ja immer auch eine Aussage über unsere Persönlichkeit und wie wir gerade gereift sind.
Ja.
Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du denken, dass du eine lange Zeit auch unselbstbewusst warst? Verstehst du meine Frage?
Ich verstehe deine Frage sehr gut. Sie trifft bei mir nur nicht, weil ich glaube, wenn ich ein Problem in meinem Leben habe, dann das, dass ich eigentlich, keine Ahnung, seit ich 15 oder 16 bin, immer sehr selbstbewusst, und zwar nicht im Sinne von an mich selber glaubend, sondern sehr selbstreflektiert war, zu selbstreflektiert, alles in Frage gestellt, mich immer kritisch hinterfragt, glaube ich das wirklich, habe ich das richtig gemacht, ist Gott mit mir oder nicht, also quasi mich ununterbrochen bespiegelt habe. Aber, und deswegen glaube ich auch, war das für mich so wichtig, meinen inneren Zweifler oder meinen inneren Atheisten, wie man den auch immer bezeichnen mag, den als mein Bruder, als mein Freund, als ein Teil von mir zu entdecken, der angenommen ist, der da sein darf, der sogar auch gute Dinge mitbringt. So, weil ich immer gedacht habe, ich bin falsch. Das ist alles falsch. Ich glaube nicht richtig. Ich glaube nicht gut genug. Ich bin
aber das
irgendwie.
Das sind doch üblicherweise Aussagen über sich selbst, mit denen man entweder sogar einen schlechteren Selbstwert zu Protokoll gibt oder zumindest zum Ausdruck bringt, dass man kein gutes Selbstbewusstsein hat.
Ja, genau. Genau, ich hatte auch ein ganz furchtbares Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Also,
okay, ja.
Und ganz schrecklichen Selbstwert. Achso, ja, ich dachte, Selbstbewusstsein im Sinne von, bin ich mir meiner bewusst? Ich habe das eben nicht. Wir haben von zwei verschiedenen Dingen gesprochen.
Ja, okay. Nee, eher im Sinne von für sich einstehen und sich so, wie man ist, mit lauter Ausrufezeichen oder auch mit lauter Fragezeichen gut okay finden.
Ja, genau. Damit hatte ich einen Riesen, oder das hatte ich nie. Also sprich, ich hab das immer sehr ernst genommen, dass die Bibel sagt, wir sind alle Sünder und da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und darunter habe ich sehr gelitten und habe immer gedacht, ja scheiße, ich bin ein hoffnungsloser Fall. So, aus dem Grund habe ich auch immer dagegen angekämpft, wie ich halt so bin oder wie ich glaube oder dass ich eben zweifle und so. Und deswegen würde ich, um nochmal auf deine Frage zu antworten, auf jeden Fall glaube ich heute wesentlich gelassener, wesentlich erlöster, sage ich mal so, oder in deinem Sinne selbstbewusster. Auch das ist echt gewachsen in den letzten Jahren, dass es mir leichter fällt zu sagen, sorry, das finde ich Quatsch, glaube ich nicht, oder das halte ich für einen hilfreichen Gedanken oder Glaubenssatz oder so, darauf setze ich und hierauf setze ich nicht oder so.
Ja, so ein ICF oder Hillsong-Gottesdienst muss man ja auch erstmal überleben von seinem Selbstbewusstsein her.
ja, zum Beispiel.
Ja. Ja. Ich finde, das kann man auch mal in ganz großer Öffentlichkeit mal ausrufen.
Ja, das sind alles keine Szenen mehr, in denen ich mich bewege. Also von daher können die da machen, was sie wollen. Das ist halt nicht meine Art, meinem Gott zu folgen, weil ich irgendwie merke, das erdrückt mich, das erschlägt mich, das geht mir alles viel zu schnell, das ist mir viel zu laut oder es ist zu fordernd. Ich brauche Ruhe und ich muss über Dinge nachdenken können und ich muss ein Tempo haben, um irgendwie mich mit Gott zu beschäftigen, sozusagen. Ich mag dieses Plakative gar nicht mehr. Da denke ich irgendwie, das ist mir zu vordergründig.
Ohne zu sagen,
die sind alle vordergründig, also die sind alle oberflächlich. Das will ich.
Nein, wir bespielen gerade ein paar Schubladen, das ist mir völlig klar. Aber das Segment, wo wir zuletzt thematisch gelandet waren, das ist das, wo euer Hossa-Talk mittlerweile eigentlich so gelandet ist, ne? Selbstbewusstsein in allem Zweifel und Gelassenheit zu vermitteln und darüber auch mit vielen Einzelnen, ich hörte auch, dass das vor allem dir ein großes Anliegen ist, mit vielen Einzelnen auch persönlich unterwegs zu sein, mit vielen Einzelnen Hossa-Talk-Hörern.
Ja, genau. Also und
Gofi hat mal davon gesprochen, es ist ein Ministry geworden.
Ja, würde ich auch so sehen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur manchmal wird uns ja vorgeworfen, wir würden quasi, alles was wir machen ist dekonstruieren. Also den christlichen Glauben dekonstruieren, quasi auseinandernehmen und auseinanderbauen und wo sind die Fallstricke und was ist irgendwie Quatsch, was man nicht mehr glauben sollte oder so. Das wird uns ja manchmal vorgeworfen. Und ja, wir dekonstruieren schon, das ist schon richtig, aber ich finde, wir konstruieren auch. Also es ist auf jeden Fall so, Würde ich sagen, für mich auf jeden Fall und für den Gofi stimmt das, glaube ich, auch. Und auch das, was wir bei Hossa Talk weitergeben, ist eben nicht nur Zweifel oder sowas, sondern auch, hey, vertrau dich Gott an und mach dich auf den Weg und ich mache das persönlich so und so und bei mir funktioniert das so und so. Und deswegen habe ich den und den Glaubenssatz abgelegt, weil ich den für nicht hilfreich halte, aber trotzdem halte ich fest an da. Also so, weißt du, und in dem Sinne ist es auf jeden Fall, oder empfinde ich das als Ministry, weil es eine Menge Leute gibt, die halt diesen Freiraum so nicht kennen oder die eben nur dieses Entweder-Oder kennen, von Gott weggehen und zweifeln oder 100% sich, keine Ahnung, irgendwas zu verschreiben, was der Pastor vorne jeden Sonntag sagt. Und wenn die halt in ihren Reihen sitzen und denken, was redet der Pastor dafür ein Schwachsinn, alles in mir ruft, das ist doch Quatsch, dann kriegen die halt ein Riesenproblem. So, und eben diese mündige Art und Weise, sich damit mal auseinanderzusetzen, was glaube ich eigentlich, was halte ich für plausibel, was halte ich für nicht plausibel, warum halte ich was für nicht plausibel und warum vertraue ich mich aber trotzdem Gott an und so, das ist so, würde ich sagen, das, was wir bei Hossa Talk versuchen, ein bisschen zu stärken.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir zum Ende kommen. Die letzten 3,5 Fragen. Welchen Gast hättest du noch mal unbedingt gerne bei Hossa Talk?
also
so ein Traumgast.
Ja, ein Traumgast wäre Richard Rohr, also der Franziskaner Richard Rohr. Oder Rob Bell. Obwohl, lieber Richard Rohr. Wenn ich mich entscheiden müsste, Richard Rohr hätte ich gerne.
Mhm. Und wie oft hast du im vergangenen Frühjahr auf deinem Balkon geklatscht oder der Mond ist aufgegangen gesungen?
Gar nicht.
Mhm. Und jetzt darfst du dir zum Schluss aus meinem berühmten Fragebogen an meine Gastperson zwischen der Zahl 2 und 99 eine Zahl aussuchen. Das wird dann die letzte Frage an dich sein.
Zwischen 2 und 99, dann nehme ich mal 8.
Hast du einen Lieblingsfilm?
Ja, habe ich.
Gut, also und welchen?
Ja, das war schon Frage 9 jetzt, ne?
Ja.
Fragebogen. Das war fies, ne? Also ich sag meine ersten beiden Lieblingsfilme. Mein erster Lieblingsfilm ist Magnolia aus dem Jahr 2000, ja, meine ich.
Tom Cruise, ne?
Zum Beispiel
Penelope Cruz.
Genau, wirklich. Nee, Penelope Cruz spielt.
Es ist aber dieser Episodenfilm, ne?
Ja, genau, es ist ein Episodenfilm.
Ja.
Und viele kennen den nicht, aber ich finde ihn wirklich ganz, 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 ganz großartig. Schon seit 20 Jahren ist das mein Lieblingsfilm. Und die Nummer 2 wäre, den kennen wahrscheinlich mehr Leute, wäre Fight Club.
Fight Club?
Ja.
Mit dem ollen Seifenverkäufer.
Genau, mit dem ollen Seifenverkäufer und der großartigen Frage eben, was ist hier eigentlich real? Ja, und das passt natürlich sozusagen auch zu der Frage, die ich mir immer mal wieder stelle. Wie viel von dem, was ich glaube, ist eigentlich real und wie viel...
Also das macht ihn für dich zum Lieblingsfilm Nummer 2, diese Frage?
Ja, also zumindest wird sie dort sehr lebendig veranschaulicht. Und natürlich ist es nicht das Einzige, sondern es ist einfach ein großartig gemachter Film mit ganz vielen verschiedenen Layern, den du aus ganz verschiedenen Perspektiven angucken kannst, wie Magnolia übrigens auch. Also sprich, es ist nicht einfach nur ein Unterhaltungsfilm, den du einmal guckst und dann kennst du ihn, sondern...
Aber da hätte ich hier Inception erwartet.
Inception ist auch großartig, überhaupt keine Frage, aber nicht so, also ich käme bei mir dann, keine Ahnung, unter den Top 10 oder so, aber Magnolia oder auch Fight Club sind für mich die noch wirklich bewegenderen Filme, also die auch mehr Tiefe haben, also die sozusagen eben nicht nur, also gerade Fight Club nicht nur vordergründiges Unterhaltungs-Action-Kino ist oder so, sondern auch eine echte Tiefe haben und eine philosophische Frage, nämlich was ist real, auf eine sehr, 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 sehr interessante Weise präsentieren und sich damit auseinandersetzen. So.
H.J.R. Friedrichs, es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu plaudern. HJR. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für Wunderwerke Skype und heute zu Gast warst und sehr offenherzig erzählt und diskutiert hast.
Ja, hat Spaß gemacht.
Für dich alles Gute, für Hossa Talk alles Gute. Mit mir habt ihr einen Hörer übrigens.
Ah, so, das ist schön.
Alle 13 Ausgaben mal eine. Und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.
Ja, klar, Martin, das war schön. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Wahrscheinlich irgendwie bei Emotion, oder? Dass wir uns über den Weg gelaufen sind.
In Essen, ja. Genau. 1913, glaube ich.
Ungefähr könnte das gewesen sein. Nee, hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ach so, an dieser Stelle könnte man mal ganz kurz nochmal sagen, dass ich ein Buch geschrieben habe dieses Jahr. Dazu hast du mich leider gar nicht gefragt, aber das kann könnte
schreiben.
Ich... das Buch ist ein Buch über den christlichen Glauben und über die Frage, ob der eigentlich noch aktuell ist, also im Grunde das, worüber wir auch gesprochen haben.
Okay, pass auf.
Ist Jesus Buch, darf ich den Titel noch sagen?
Ja, pass auf, wir machen das mal hochoffiziell. Such dir doch einfach nochmal die Frage 19 von meinem Fragebogen aus.
Du, ich würde gerne die Frage 19 nehmen.
Was ich in meiner Freizeit am liebsten mache?
Ja, ehrlich gesagt, nicht Bücher schreiben, sondern also die ehrliche Antwort auf diese Frage wäre Filme gucken und Serien gucken. Genau, und Sex haben.
Ja, pass mal auf, dann machen wir noch eine Frage. 43?
Ja, nehme ich.
Film oder Buch?
Film.
Aber hast du jetzt nicht neulich ein Buch geschrieben?
Ja, ich habe ein Buch geschrieben.
Und wie heißt denn das?
Das Buch heißt Ist das Gott oder kann das weg?
Und ist das gut, das Buch?
Ja, es ist. Ich finde es ehrlich gesagt, ich bin immer noch sehr zufrieden damit und ich kriege auch ganz viele sehr schöne Rückmeldungen dazu, dass Leute das Gefühl haben, oh, ich habe da mal auf einer anderen Art und Weise zusammengefasst, warum Jesus und warum der christliche Glaube immer noch eine wirklich starke Sache ist. Und das würde ganz gut passen, sozusagen zu unserem Talk, das noch dazu zu lesen. Dann hat man irgendwie noch ein bisschen mehr Futter zu dem, was wir vielleicht so gesprochen haben. Und das ist bei Gerd erschienen, im Verlag also von Gerd. Kostet auch nur 4 €. Also es kann man auch gut verschenken und ich glaube, es ist das lohnt sich.
Ist das Gott oder kann es weg? Von H.J.R. Friedrichs.
Genau.
Erschienen im Gerd Verlag, jederzeit bestellbar beim Autoren selbst oder im Verlag. Jay, alles Gute da drüben.
Genau, alles klar. Schön, dass ich dabei sein konnte.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Computerlogbuch der Wunderwerke Enterprise, Donnerstag, 17. Dezember. Ich schreibe Jay Friedrichs Monate, nachdem wir unser Gespräch aufgezeichnet haben, eine Nachricht. Moin. Ich schneide gerade unser Gespräch. Es wird nächste Woche erscheinen, voraussichtlich Montag oder Dienstag. Es ist meines Erachtens sehr gut, sehr dicht, sehr biografisch und theologisch geworden. Gefällt mir sehr gut. Donnerstag, immer noch 17. Dezember. Jay antwortet wenige Stunden später. Cool. Freut mich. Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Außer vielleicht diese beiden Dinge noch. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und du auch zukünftig weitere Wunderwerke Skype-Sendungen produziert wissen willst, dann lasse uns eine Spende in der Höhe deiner Wahl zukommen. Alles, was du dafür benötigst, findest du auf wunder-werke.de/spenden. Wir machen Podcasts, du bezahlst, wenn du magst, was du kannst. Und solange das funktioniert, wird es Wunderwerke Skype geben. Das ist der Deal. Zweitens, jetzt ist eine geheimnisvolle, feierliche und für manche auch sehr anstrengende Zeit. Den einen möchte ich sagen, feiert schön Weihnachten, begeht den Jahreswechsel sinnvoll, freut euch über die Menschwerdung Gottes und betretet das neue Jahr als Anno Domini, also als Jahr des Herrn. Den anderen möchte ich sagen, ich weiß, was es bedeuten kann, sich an Weihnachten alleine zu fühlen oder in einer völligen Überanstrengung an Eindrücken und Erwartungen an Weihnachten anzukommen. Ich wünsche dir sehr, dass es an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel einen guten Ort für dich gibt, wo du sein kannst und sein magst. Gib nicht auf, nach einem solchen zu suchen. In diesem Sinne wünsche ich allen gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald und auf Wiederhören in Wunderwerkes Podcast.